Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Heute wieder eine Sendung aus unserer losen Reihe Männer mit Meinung. Wer kennt nicht die Blockbuster-Filme wie Spider-Man, Braveheart, Matrix oder die Narnia-Filme, wo ganz normale Männer durch besondere Umstände aus ihrem Alltag herausgerissen werden, in ihre Berufung eintreten und dann wirklich Großes bewirken? Toll, wir sitzen dabei gebannt im Kino, denn welcher Mann will das nicht? Ein Held sein, die Welt retten, die Frau gewinnen. Und wer glaubt, das gibt's nur im Kino, der ist im falschen Film. In dieser Männersendung geht's darum zu erkennen, dass das Eintreten in unsere wahre Berufung der Beginn eines großen, filmreifen Abenteuers ist, das alle Zutaten zu einem Blockbuster hat. Widerstände überwinden, Feinde bekämpfen, Schlachten schlagen, den Sieg erringen. Der Mann ist ein Berufener, er weiß es nur nicht. Also raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer. Unser Thema heute also, der Mann ist ein Berufener, berufen oder getrieben? Was bewegt dich? Unser Gesprächsgast dazu ist Pastor Ado Grewe. Er widmet sich in seiner Arbeit als Pastor gerne den klassischen Männerthemen und setzt sich wirksam ein für verfolgte Christen weltweit. Pastor Grewe lebt in seiner Berufung. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Ado Grewe.
Schönen Dank, Herr Miller.
Herr Grewe, wir sprechen heute über den Mann als Berufenen. Doch wer berufen werden will, der muss den Adressaten seiner Berufung oder dieser Berufung kennen. Also jeder Mann muss wissen, wer er selber ist. Er muss seine Identität kennen. Ist das so richtig? Wenn ich mich selber nicht kenne, dann würde ich ja auch nicht erkennen, dass eine Berufung gerade mich anspricht, oder?
Ich glaube, zuallererst muss ich diese Berufung hören, sonst weiß ich gar nicht um diese Berufung. Also einmal, jemand muss mich in Kenntnis setzen davon, dass eine Berufung möglich ist. Und zum Zweiten muss es jemand geben, der diese Berufung ausspricht. Und dann kann ich auf diese Berufung reagieren. Ob ich dabei schon Kenntnis davon habe, wer ich bin, ob ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe, das würde ich jetzt eher einschätzen, dass das im zweiten Schritt erfolgt. Indem ich meine Berufung eine Berufung an mich ergeht, erlebe ich, dass ich ein ganz anderer bin, als ich mich bislang wahrgenommen habe, dass ich über meine normalen Begrenzungen und Fähigkeiten eventuell sogar hinauswachse. So, das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass so etwas geschieht. In diesen Filmen, die Sie angesprochen haben, haben wir ja auch Filmhelden, die die entdeckt haben, wer sie sind. Darüber haben sie sich eventuell vorher Gedanken gemacht, aber eigentlich sind sie in ein Abenteuer hineingeworfen worden, das sie sich so vorher in diesem Ausmaß gar nicht vorstellen konnten. Ähnlich erlebe ich das oder sehe ich das in den Menschen, die in der Bibel beschrieben werden. Das sind ja oft ganz einfache Menschen und vielleicht dazu auch nochmal die Gesamtbeobachtung zu diesem Berufungserlebnis. Wenn wir uns im Lebensstrom treiben lassen, dann werden wir praktisch dahin getrieben. Wir müssen raus aus diesem Mainstream, raus aus diesem Lebensstrom, um in eine Art in eine Art von Existenz einzutreten, die uns eine völlig andere Lebensausrichtung ermöglicht. Darum geht es, dass wir aus dem, und da komme ich jetzt auf Ihre Begrifflichkeit Identität zu sprechen, dass wir aus dem, wie wir uns normalerweise kennen, mit unseren biologischen Fähigkeiten, mit unseren Erbanlagen, mit unseren menschlichen Fähigkeiten, von was ich weiß und was ich für Begabungen habe und so weiter, dass wir das nicht alles hinter uns lassen, sondern dass was wir verstehen, das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was uns eigentlich ausmacht, diese natürlichen Befähigungen. So, das sind die Ressourcen, die in uns angelegt sind. Wäre jetzt in uns eine Ressource angelegt, die unendlich ist, dann hätten wir natürlich ein ungleich größeres Maß an Fähigkeiten und auch Möglichkeiten, was im Leben zu erreichen wäre.
Jetzt muss ich ganz kurz einhaken. Da bin ich gestolpert, Herr Pastor Grewe. Dass unsere natürliche Identität, also das, was wir so an Erbanlagen und Fähigkeiten haben, nur ein Bruchteil unserer Fähigkeiten sind.
Ja.
Also die Fähigkeit, dass einer ein Instrument wunderbar spielt, dass er ein guter Redner ist, ja, dass er Mathe begabt ist, Sport macht, gut mit Leuten kann. Das ist nur ein Bruchteil der Fähigkeiten. Habe ich das so richtig verstanden?
Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und gäbe es jetzt ein, sage ich mal, Sammelbecken von Fähigkeiten und Möglichkeiten, die irgendwo in einer Schatzkiste verborgen sind.
Die aber noch zu ist
oder in einer Schatzkammer. Und jemand würde mir eines Tages den Schlüssel dazu geben und mir sagen, du kannst dich gerne jederzeit in allem Umfang aus dieser Schatzkammer bedienen, wann immer notwendig, dann wäre für mich natürlich würde sich eine Welt eröffnen, von der ich vorher gar nichts wusste, solange nicht der Besitzer dieser Schatzkammer an mich herangetreten war und mir diesen Schlüssel übergeben hat und mir vielleicht sogar auch noch ein bisschen erklärt hat, was denn da alles so drin ist an Möglichkeiten und Reichtümern. Und in dem Augenblick ist natürlich alles, was ich an natürlichen Fähigkeiten habe, immer noch da. Aber es wird um ein Vielfaches erweitert dadurch, dass ich, und da müssen wir uns die Schatzkammer richtig groß vorstellen, dass ich Zugang habe zu einer Schatzkammer, die offensichtlich unendliche Reichtümer beherbergt. Und mit Reichtümer meine ich jetzt nicht primär Bundesschatzbriefe oder Geldanlagen oder Aktien oder Gold oder Silber, materielle Reichtümer, sondern damit meine ich Reichtümer, durch deren Verwendung wir das Leben anderer Menschen reich machen und dadurch werden wir reich. Denn seliger ist das Geben als das Nehmen.
Was ist da alles drin in dieser Schatzkammer?
Ich nehme die Person von Moses mal als Beispiel, der eine erstaunliche und unverhoffte Karriere halt hinlegt. Er wird von der Tochter des Pharao gefunden. Er ist ein Hebräerjunge. Alle Hebräerjungen sollen damals getötet werden, weil die Hebräer zu zahlreich geworden waren dort im Land Ägypten. Und man hatte Angst, dass es da eines Tages, sie waren ja Sklaven, die Hebräer, dass es da eines Tages einen Sklavenaufstand geben könnte. Also ging eine Anordnung raus, alle männlichen Nachkommen der Hebräer sollten ermordet werden. Wir wissen, die Eltern von dem kleinen Moses haben ihn versteckt, die Pharao-Tochter. Anscheinend hat sie keine Kinder selbst bekommen. Sie findet dieses kleine Baby, zieht's dann auf und so wächst Mose am Hof des Pharao heran. Und das wohl viele Jahre, genießt die beste Erziehung und Ausbildung, Unterweisung in allen möglichen Künsten bis zu seinem ja bestimmt 30., 40. Lebensjahr, schätze ich jetzt mal. Ich kann es nicht genau sagen. Und um dann entdeckt zu werden als ein Hebräer, muss schließlich fliehen, weil er im Affekt jemand erschlägt. Er muss fliehen, obwohl er eigentlich so als Sohn des Pharao mit allen Begünstigungen herangewachsen ist. Also der hatte schon Zugang zu sehr vielen Schätzen.
Aber nicht zu der Schatzkiste.
Nicht zu jener ganz bestimmten Schatzkammer. Flieht da in die Wüste und schlägt sich dann praktisch auch zu dem hebräischen Volk durch und lebt da etwa 40 Jahre in der Wüste als einfacher Schafhirte. Und dann kommt die Berufung Gottes.
Also der Mose hatte sich ganz schön eingerichtet dort.
Der war schon in einem ganz festen Lebensrhythmus drin. Er hatte sich ja auch verheiratet und da war jetzt eben Schafhirte. Ich weiß nicht, wie hoch die Erwartungen mit 80 so im Allgemeinen sind. Da denkt man eher an die Vergangenheit als an die Zukunft. Ja. So, und wir sehen ja auch bei dieser Begebenheit, wie sie in der Bibel beschrieben wird, Mose, der sich mit der Wüste offensichtlich dann auch sehr gut auskennt, er beobachtet plötzlich einen brennenden Busch. Und wir wissen ja, das ist dieses Berufungserlebnis von ihm, wo Gott zu ihm spricht. Und in dem Augenblick, wo dann Gott zu ihm spricht, eröffnet sich für Moses eine völlig neue Realität. Gott wirkt Wunder durch ihn. Das Volk Israel wird befreit aus der Sklaverei. Eine sehr große Menschenmenge. Er lernt diese Menschen dann über viele Jahre durch die Wüste zu führen. 40 Jahre ganz genau. Und er erlebt viele Begegnungen mit diesem Gott, den er vorher überhaupt nicht kannte, der plötzlich in sein Leben hineinkommt. Interessanterweise, und ich vermute anhand von dem Studium dieser Begegnung, Moses war immer noch auf der Suche. Und so möchte ich auch allen 80-jährigen Zuhörern hier sie nochmal bestärken in ihrem, oder auch natürlich die 75-Jährigen und 70-Jährigen, nicht aufzugeben. Ich glaube, jeder von uns von klein auf weiß, dass er zu etwas Besonderem auf diesem Planeten ist. Und das gilt es zu entdecken. Und dann werden wir entdecken, dass wir, was die natürlichen Befähigungen und Begabungen und Möglichkeiten und vielleicht auch Reichtümer durch Erbe angeht, das ist alles ein verschwindend klein geringes im Vergleich zu dem, was uns aus dieser anderen Welt da entgegenlacht.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Männer mit Meinung, der Mann ist ein Berufener, berufen oder getrieben. Was bewegt dich? Gast im Studio ist der Pastor Ado Grewe. Herr Grewe, Sie haben das vorhin so gesagt, der Mose, der war ja dann schon ein erfahrener Schafhirt, der kannte sich aus. Und er hat seine, oder das Schlüsselerlebnis seiner Berufung war eben der brennende Dornenbusch. Und wo können wir denn so einen brennenden Dornbusch in unserem Leben erkennen? Also Sie haben das vorhin das Stichwort gesagt, ja, der hat so genau hingeschaut, als Schafhirte muss ich ja meine Umgebung studieren, sieht ein Umwetter auf oder könnten dahinter besonders leckere Kräuter sein oder ist da eine schöne Quelle. Man muss eine gute Beobachtungsgabe haben.
Denn brennende Dornbüsche waren ja nichts Ungewöhnliches in der Wüste.
Ja.
Die waren trocken wie Zunder und die Sonne war extrem heiß. Also dass sich immer wieder mal irgendwo ein Busch entzündet hat, das war, schätze ich mal, an der Tagesordnung. Von daher, so wie Sie sagen, Herr Miller, es braucht eine gewisse Aufmerksamkeit im Leben, dass wir nicht einfach durchs Leben rumpeln wie ein blindes Trampeltier und nicht nach links und nicht nach rechts schauen, sondern dass wir schon sorgfältig mit uns selbst sind und auch mit unserer Umgebung und mit dem, dass uns ein Leben anvertraut wurde.
Unseres,
ganz genau.
Und wie könnte sich so ein, ja, ich will irgendwie drauf raus, wie kann ich erkennen, dass ich eine Berufung habe, dass da irgendwie,
ich mach das mal an meinen,
angesprochen wird.
Ja, ich erzähle Ihnen einfach mal, wie das bei mir geschehen ist. Also ich bin Sohn eines Lehrers und in einem kleinen Dorf groß geworden, habe noch 4 Geschwister. Wir sind, wie es so im Bayerischen relativ typisch ist, eben eine katholische Familie. So bin ich auch als Bub von klein auf in die katholische Kirche gegangen, war auch Messdiener, also Ministrant und habe das dann auch viele Jahre gemacht, bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr. Und so von daher natürlich mit dem Ritus der katholischen Kirche sehr, sehr gut vertraut. Jetzt war es aber so, dass mit 13, 14 einfach im Rahmen der Pubertät natürlich ganz andere Bedürfnisse und Wünsche und Lebensinteressen dann wach werden. Und so haben sich meine Kirchenbesuche immer mehr ausgedünnt. Ich habe dann auch immer als Messdiener eben den Gottesdienst mitgeholfen. Ich war noch Lektor für einige Zeit, wo ich das Evangelium, die Lesung vorgelesen habe im Gottesdienst. So, von daher dann hatte ich immer wieder natürlich auch Begegnung mit dem Wort Gottes. Das war nützlich, sehr hilfreich, wie sich dann später herausgestellt hat. Es war aber nichts in diesen Gottesdiensten oder in dem Leben meiner Eltern oder auch im katholischen Glauben, wo ich gesagt hätte, das fasziniert mich dermaßen, dass ich sage, wow, da eröffnet sich für mich eine Welt des ungeahnten Reichtums. Also dem muss ich irgendwo nachspüren. Ganz im Gegenteil, ich fand die Gottesdienste, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ langweilig. Ich fand unseren Pfarrer nicht besonders einfühlsam. In dem Leben meiner Eltern habe ich nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, ihr Glaube befähigt sie zu einem Leben, was sie unterscheidet von der anderen Nachbarschaft. Die haben gerade so geschimpft, wie ja jeder andere auch.
Also sprich, sie haben sozusagen im Vorbild ihrer Eltern, als die Christen waren, ja, nicht wirklich etwas Nachahmenswertes, Erstrebenswertes gesehen. Sie waren in einer katholischen Kirchengemeinde, die eine Wüste ist. Wir haben ja auch schon diverse Sendungen gehabt vom Kaktusdasein, das manche Christen führen in dürren Gemeinden, wo sie kaum bewässert werden. Mhm. Also in dem Setting sind sie sozusagen groß geworden.
Ganz genau. Und meine Eltern waren sehr engagiert in der Kirche. Mein Vater Pfarrgemeinderatsvorsitzender und meine Mutter auch sehr engagiert. So von daher hätte eigentlich alles ganz gut gehen können. Aber
es war nicht Ihr Dornenbusch.
Nein, das war es ganz sicher nicht. Der kam an ganz anderer Stelle. Ich habe mich schon so ab dem 15. Lebensjahr begonnen, mit sehr viel Literatur zu beschäftigen. Habe sehr viel gelesen, schön geistige Literatur, aber da war auch ein Goethe dabei, da war auch mal ein Schopenhauer dabei oder ein Immanuel Kant und so weiter, weil ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens war. Habe dann viel gelesen, auch aus anderen Religionen, und dabei festgestellt, dass es nicht wenige Kulturen gegeben hat, wo sich die Menschen ihr ganzes Leben vorbereitet haben auf diesen einen Tag, wo sie von der diesseitigen Welt in die jenseitige Welt gehen. Und dieser Übergang, der wurde dann immer ganz unterschiedlich beschrieben, bei den Ägyptern anders als bei den Römern von mir aus oder so, oder bei den Indianern. Ich habe mich mit all dem beschäftigt, ägyptisches Toten Buch, tibetanisches Totenbuch und alle diese Sachen, Naturreligionen. Und ich habe eben gesehen, das war für viele Menschen das Allerwichtigste und Wertvollste in den Kulturen, die jetzt schon zurückliegen, an diesem einen Tag vorbereitet zu sein, wenn es von hier nach dort geht. Und dann war ein Todesfall bei uns und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, wenn es doch so ist, dass es wirklich ein Dort gibt, ein Jenseits, dann muss es logischerweise, weil ja beständig Menschen sterben, muss es einen Zugang, eine Tür geben zu diesem Jenseits. Alle Minute stirbt irgendein Mensch. Und dann habe ich mir ausgerechnet, da war ich dann 17, habe ich mir ausgerechnet, wenn es diesen Zugang gibt zu der anderen Realität, dann muss es für mich der Sinn des Lebens sein, einmal durch diese Tür zu gehen, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist, damit ich mich entsprechend vorbereiten kann. Das war meine Suche. Ich wollte wissen, was sein wird nach dem Tod. Und dann bin ich auch durch Zufall an die Bücherreihe eines Anthropologen geraten, der mit einem Indianerstamm sich beschäftigt hat und dort bei diesem Indianerstamm einen Medizinmann kennengelernt hat. Und wir wissen, diese Medizinmänner, die haben oft ganz außergewöhnliche Fähigkeiten. Und er hat diesem Studenten beigebracht, wie man die andere Realität wahrnimmt, die unsichtbare Realität. Und die Art und Weise, wie das dieser Völkerkundler beschrieben hat, er ging da über 10 Jahre, hat er gelernt bei diesem Medizinmann, hat für mich das völlig klar gemacht, was er beschreibt. Das ist Tatsache. Er hat das wirklich so erlebt. Dann habe ich mir, das war für mich dann der Punctus Knacus, sage ich mal, wo ich mich entschieden habe, gut, wenn das bei ihm möglich war, dann muss das auch für mich möglich sein, diese andere Realität zu erfahren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich bin dann auf ein weiteres Buch gestoßen, also ich habe enorm viel gelesen, ich lese heute noch sehr viel.
Aber Sie haben sich ja damit schon auch wirklich auch, ich denke, bewusst auch weit wegbewegt sozusagen von Ihren geistlichen Wurzeln sozusagen, von der christlichen Tradition, in der Sie aufgewachsen sind. Ja. Da waren Sie dann schon ein ganzes Eck weit weg von.
Die war für mich irrelevant, die christliche Tradition, muss ich ganz einfach so sagen. Und ich bin dann durch ein anderes Buch und durch diese Bücherserie von dem Völkerkundler, da hat der indianische Medizinmann ihm auch beschrieben, bestimmte Übungen, die waren auch in einem anderen Buch beschrieben, wie ich damit, ich nenne es einfach mal Meditation, ich möchte nicht ins Detail gehen, wie ich durch Meditation und weitere Übungen mit dieser anderen Welt Kontakt aufnehmen kann. Und das habe ich mehrere Jahre praktiziert. Bis da dahin, dass ich aus meinem Körper ausgetreten bin, mehrfach. So, ich habe meinen Körper verlassen während des Tages, also nicht nachts im Schlaf, im Traum, wie wir das ja manchmal vielleicht so erleben. Und so ähnlich muss man sich das auch vorstellen, sondern wenn man den Körper in dieser Weise verlässt, dann ist das bewusst gesteuert, was man da tut. Mhm. Und ich möchte auch nicht auf Details eingehen, sondern eigentlich nur auf das Ergebnis. Das heißt, mit dem, was ich da erlebt habe, dann über mehrere Jahre, hatte ich auch mehrere Begegnungen mit Wesen, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen können und mit unseren natürlichen Ohren nicht hören können. Aber diese Wesen sind absolut real. Ich hatte mehrere solche Begegnungen, die alle ziemlich furchtbar waren. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Sehr angsteinflößend. Mhm. Und dunkle Wesen, denen ich da begegnet bin. Und dann war eines Tages die Situation die, dass ich am Morgen meditiert habe und eine Stimme hat zu mir gesprochen, laut. Und Sie hätten niemand gesehen, Herr Miller, wenn Sie im Raum gewesen wären. Sie hätten auch niemand gehört. Aber ich habe diese Stimme gehört. Und die Stimme sagte zu mir, geh heute Abend in den Pelikan. Das ist eine Studentenkneipe in Bamberg. Die gibt's heute noch. Geh heute Abend in den Pelikan. Dort wirst du eine Person treffen mit großer Kraft. Und das war für mich die Stunde Null. Oder die Stunde X. Ich hatte mich jetzt jahrelang mit dieser spirituellen Realität beschäftigt, mit diesem Jenseits, mit dieser anderen Welt, in die, so dachte ich, die Menschen, wenn sie gestorben sind, hineingehen werden. Hat so nicht ganz gestimmt, habe ich dann nachher gemerkt. Aber
es ist ein okkulter Touch, genau.
Ja, genau, ein okkulter Touch, das war eine Teilerkenntnis, die ich da hatte. Zumindest war es für mich völlig außer Zweifel, die Begegnungen waren ja einige und völlig klar, es gibt die andere Realität. So, dachte ich, okay, jetzt lerne ich endlich eine Person kennen, die mehr weiß über diese Realität als ich. So, und da hatte ich eigentlich, ich war schon vorher ausgewandert gewesen aus Deutschland. Ich wollte auch bei einem Medizinmann in die Lehre gehen, habe also Deutschland verlassen, habe allen den Rücken gekehrt, alles verkauft und bin dann in die Welt gezogen. Bin leider nicht sehr weit gekommen, unterwegs unter Räuber gefallen, ausgeraubt, zusammengeschlagen und musste zurück nach Deutschland, weil ich alles verloren hatte. So, bin dann praktisch wieder zurück nach Deutschland, wollte aber wieder ins Ausland gehen, wollte mich einem Indianerstamm anschließen. Das ist dann aber nie passiert. Dann kam eben dieser Morgen, wo ich meditiert habe, wo ich weiter eben das praktiziert habe, was ich gelernt hatte, nämlich mich mit der unsichtbaren Realität zu beschäftigen. Und ich gehe dann also am Abend in sehr großer Erwartung in diese Kneipe da in Bamberg, um zu sehen, was wird jetzt geschehen. Und ich habe einfach meine Augen geschlossen, so wie ich es gelernt hatte im Laufe der letzten Jahre, habe begonnen, mich zu konzentrieren und plötzlich wusste ich, die Person ist da. Und ich mache meine Augen auf, vor mir steht eine junge Frau, es war ich kannte die nicht, die war etwa so alt wie ich. Ich hatte die noch nie vorher in meinem Leben gesehen und sie kommt direkt auf mich zu und sie schaut mich an und sagt zu mir, ich muss mit dir sprechen. Da sagte ich zu ihr, das trifft sich gut, ich weiß, dass du, ich wusste, dass du kommen wirst, ich muss auch mit dir sprechen. So, es war eine absolut übernatürliche Begegnung und wir haben uns dann in dieser Kneipe ein bisschen zurückgezogen. Man muss sich vorstellen, verhaute Studentenkneipe, laute Musik und da geht's richtig ab, so ganz wilde Umgebung. Und sie war die erste Person, der ich von dem erzählt habe, was ich getan habe, nämlich mich mit der anderen Realität zu beschäftigen. Also man könnte auch sagen Spiritismus, Schamanismus, Magie, alle diese Dinge. Und dann habe ich ihr das so erzählt, die Begegnungen, die ich hatte, und ich hatte einen ganzen Sack voll Fragen. Und interessanterweise konnte sie mir alle diese Fragen beantworten und dann fing sie an zu sprechen und fängt an zu reden von Engeln und von Dämonen und von Gott und von Jesus und von Satan. Und ich dachte mir, ach du liebe Zeit, jetzt kommt die Geschichte vom lieben Gott. Also damit hatte ich ja gar nicht gerechnet.
Da wollten Sie gar nicht hin.
Da wollte ich gar nicht hin. Und ich war dann erstaunt, als ich ihr dann doch zugehört habe, weil sie ja sehr viel wusste, viel besser wusste und klarer wusste als ich. Deswegen habe ich ihr zugehört und dann habe ich gemerkt, dass sie über das Gleiche spricht wie ich, nur mit anderen Begrifflichkeiten. Und sie hat praktisch das ganze Neue Testament mir da eröffnet, aber mit anderen Begrifflichkeiten. So, und ich habe dann verstanden, wo ich mich bewegt habe. So, für mich war klar, es gibt die unsichtbare Welt. Und während wir miteinander sprechen, und das ist höchst ungewöhnlich, Herr Miller, was dann passiert ist, während wir miteinander sprechen, deutet sie auf mich und sagt zu mir, so spricht der Herr zu dir. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Ich war platt. Das kam mit einer solchen Wucht, diese Worte, und ich konnte die ja sofort zuordnen. Ich war ja Lektor in der Kirche mehrere Jahre. Ich wusste, das ist ein Wort von Jesus. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und habe überlegt, okay, Jesus offenbart sich mir durch diese Frau als der Höchste im gesamten Universum. Mir ist alle Macht gegeben. Und dann habe ich weiter überlegt, einfach nach dem, was ich gelernt habe im Schamanismus und Spiritismus, wenn ich einen Bund machen würde mit Jesus, dann wäre ich auf der sicheren Seite, denn er ist der Höchste aller Geister. Und
er ist der Schöpfer.
Er ist der Schöpfer. Die Bibel sagt, Gott ist dein Geist und er sucht die, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. So, wir sprechen über die Geisterwelt, über die unsichtbare Welt, in der es Geister gibt. Und das hat mir dann diese junge Frau auch nochmal völlig klar von der Bibel her aufgezeigt. Und ich befand mich auf absolut sicherem Boden und ich habe dann einfach zu ihr gesagt, okay, gut, kannst du mir einen Kontakt mit Jesus machen?
Okay.
Und sie war total locker, zum Glück. Sie kam aus einer evangelischen Freikirche und sie hat mir später erzählt, als ich sie gefragt habe, sag mal, wie kamst du denn an dem Tag am Abend in diese Kneipe? Wie ist das vor sich gegangen? Und sie sagte, weißt du, ich habe eine Freundin und mit dieser Freundin treffe ich mich schon seit 7 Jahren einmal pro Woche zum Gebet für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Bamberg. Und wir beten immer, Herr, zeig uns die, die du berufen hast und zeig uns die, die ganz bös in der Finsternis unterwegs sind, damit wir ihnen das Evangelium bringen können. Und sie sagte, an dem Morgen, als sie gebetet haben, hat Gott zu ihr gesprochen und das passierte auch nicht jede Woche, sondern das war eine absolute Ausnahmeerscheinung, sagt sie, das ist ihr bislang nur ganz, ganz wenige Male im Leben so deutlich passiert. Sie sagt, Gott hat zu ihr gesprochen, geh heute Abend in die und die Kneipe, also in den Pelikan, dort wirst du einem jungen Mann begegnen, dem sollst du mein Evangelium bringen, denn er wird mein Bote sein. So, und so kam sie am Abend in die Kneipe und ich kam praktisch auf die andere Art in die Kneipe. Heute weiß ich, die Stimme, die zu mir gesprochen hat, als ich meditiert habe, das war Gott. Und er hat diese Möglichkeit. Er will das. Ich habe da auch eine Vermutung, warum er zu mir gesprochen hat. Nicht, weil ich irgendwie besonders fähig bin oder irgendwas Besonderes könnte oder sonst irgendetwas, sondern ich bin, wie ich ja vorhin erwähnt habe, ausgewandert aus Deutschland. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet, von meinen Geschwistern, von meinen Freunden, von allen.
Sie haben alle Brücken abgebrochen.
Ich habe alle Brücken abgebrochen, da war ich 19, 20 sowas habe gesagt, tschüss Deutschland, das war's. Ich werde nie wieder zurückkehren. Ich will ein völlig anderes Leben leben. Ein Leben, wo es um das Ganze geht, wo es um eine andere Art von Daseinsform geht, nicht dem hinten nachlaufen von dem allgemeinen Geld machen und Karriere machen und sonstigen, sondern ich wusste, wir sind als Menschen zu etwas Höherem bestimmt. Und das wollte ich entdecken. Ich wollte wissen, was dieses Höhere ist und von wem dieses Höhere ausgeht. So, das war eigentlich mein Hunger.
Da haben Sie auch ein paar Umwege eingeschlagen.
Ja. Und als ich ausgewandert bin, hat meine Mutter mich zur Autobahn gefahren, damit ich von dort aus lostrampen kann, von Bamberg aus. Und ich weiß noch, sie hat geweint und für mich gebetet und was nicht alles und so weiter. So, und dann bin ich eben, habe mich aufgemacht in die große, weite Welt. Das nur so ganz nebenbei. Ich sagte zu dieser jungen Frau in der Kneipe, kannst du mir eine Verbindung mit Jesus machen? Und sie sagte, kein Problem, komm mit. Wir sind rausgegangen aus der Kneipe. Und dort sagte ich dann zu ihr, was muss ich denn tun, um Jesus zu begegnen? Und sie sagte, es ist ganz einfach. Du sagst, Jesus, bitte komm in mein Herz. Ich will, dass du der Herr bist in meinem Leben. Bitte vergib mir alle meine Sünden.
Die Lebensübergabe sozusagen.
Genau. Mhm. Und ich hatte schon viel getan in meinem Leben. Ja. Ich habe mir gedacht, da kommt es auch nicht mehr drauf an. Also habe ich das genauso gesprochen, wie sie mir das gesagt hat. Und es ist gar nichts passiert. Und ich war etwas enttäuscht. Sie sagte dann zu mir, wenn du magst, ich habe Freunde, die sehen so ähnlich aus wie du. Ich hatte damals lange Haare und war eben in der Hippie-Bewegung, die verrücktesten Klamotten, wo man sich vorstellen kann. Und sie sagte, wenn du willst, ich habe Freunde, die sind so ähnlich drauf wie du und so weiter. Wir treffen uns einmal die Woche und dann würde ich dich dorthin mitnehmen. Sagte, okay, gut, können wir gerne machen. Guckst halt mal, ich habe in der Wohngemeinschaft gelebt, guckst halt mal, ob du mich dort triffst und dann gehe ich eventuell mit. So, und dann hat sie mich tatsächlich abgeholt. Wir sind dorthin gefahren, das war außerhalb von Bamberg. Und ich sagte zu ihr, aber bitte sag deinen Freunden, ich möchte mit keinem von denen reden. Ich möchte nur wissen, wer ihr seid und was ihr tut. Das ist alles. Aber ich möchte nicht, dass ihr mir das Ohr abknabbert mit irgendwelchen. Ich hatte ja keine Ahnung, wer die sind. So, ich habe auch nicht gedacht, dass diese junge Frau eine überzeugte Christin ist. Das habe ich erst später festgestellt.
Sie dachten, sie begegnen wahrscheinlich einem weiteren Medizinmann oder sowas.
Exakt. Ganz genau. Ich habe sie eingestuft als ein Medium. Und ich dachte, sie ist ein Medium von Jesus. Also sie kann mit der geistlichen Welt kommunizieren. Und der Geist von Jesus spricht praktisch durch ihr. Und
dabei war sie schlicht ein lebendiger Christ.
Exakt. Ja, die in Verbindung steht mit dem lebendigen Gott und deswegen auch im Namen des Herrn reden konnte, so wie das jeder von uns als Nachfolger von Jesus tun kann.
Hat diese junge Frau sozusagen ihre Berufung angenommen?
Diese junge Frau hat ihre Berufung angenommen. Ich bin noch immer noch mit ihr in Verbindung, sehr, sehr lose, aber sie ist heute Pastoren-Ehefrau. So, sie lebt in dem, was sie erkannt hat. Sie lebt in dem, was sie von Gott empfangen hat. Ich bin dann mit ihr dorthin gegangen. Es hat sich herausgestellt, es war eine Bibelstunde. Sah aber ganz anders aus. Da waren also ungefähr 30 Hippies. Man saß am Boden, so wie das in den Hippie-Kommunen damals so üblich war. Und alle lange Haare und ganz...
Sie haben sich fast zu Hause gefühlt.
Ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt. Und habe mich da in die Ecke von diesem Raum, das war ein sehr großer Raum, hingesetzt auf eine Matratze. Und habe meine Augen zugemacht, habe angefangen zu meditieren und habe dann, so wie ich es gelernt hatte, innerlich gesagt, wer bist du, der in diesem Haus herrscht? Offenbare dich mir. Und wir saßen dann da, die haben miteinander gequatscht, die Jungs und Mädels und so. Und plötzlich nimmt jemand eine Gitarre und fängt an, so Jesuslieder zu spielen. Und dann spielen die ein bestimmtes Lied. Ich hatte damals Musik im Gymnasium, Musikleistungskurs. So von daher, Musik habe ich immer gerne gemacht und so weiter. Und da schiebt mir jemand so ein Notenblatt rüber und dann singen die so ein Lied. Gepriesen sei der Herr, seine Liebe ist groß, mit offenem Herzen stehe ich vor dir. Und ohne nachzudenken habe ich dieses Lied einfach mitgesungen, weil es irgendwie so schön war. Und gemütlich war die Stimmung. Und während wir dieses Lied singen, war ich plötzlich außerhalb von meinem Körper. Und also das, was ich vorher auch schon beschrieben hatte, den Körper verlassen. Und ich war außerhalb von meinem Körper und schaue aus, man muss sich das so vorstellen wie so ein Nahtoderlebnis im Krankenhaus, wo Patienten sagen, ich war dann außerhalb von meinem Körper, guck da runter, die Ärzte haben fleißig operiert und so weiter. Und ich konnte auch von oben alles beobachten und ich sah dann praktisch meine menschliche Gestalt da sitzen. Und da, wo wir den Bauch haben, also in der Mitte unseres Körpers, da war bei mir ein großes, dunkles Loch. Und ich war geschockt. Weil ich dachte mir, jetzt gehe ich jahrelang diesen Weg der Erkenntnis, den der Medizinmann da so vorgeschlagen hatte und den ich auch in anderen Büchern dann nochmal gefunden hatte.
Was blieb, ist ein dunkles Loch.
Genau, mein Innerstes ist dunkel und leer. Und ich war absolut geschockt. Und in dem Augenblick, Herr Müller, spricht eine Stimme zu mir. Und diese Stimme sagt zu mir, das ist... weil du von mir getrennt bist.
Wow.
Und für mich war plötzlich alles klar. Ich bin von Gott getrennt. Und das war ein Gedanke, den hatte ich vorher mein ganzen Leben noch nicht. Ich war da 20 dann zu dem Zeitpunkt etwa. Und plötzlich war es für mich völlig klar, ich bin von Gott getrennt. Ich bin von Gott getrennt. Und das war für mich so eine weitreichende Erkenntnis. Plötzlich war mir alles klar, warum ich in dem Schlamassel war, in dem ich mich befunden habe, mit Leuten zusammen, die kriminelle Dinge getan haben. Und
schlechte Gesellschaft.
Es war mein Leben. Ich war mit meinen Eltern verkracht. Ich hatte akute und chronischen Rheumatismus. Ich war in keinem guten Zustand. Und in dem Augenblick spricht eine Stimme, und er musste sich gar nicht vorstellen, ich wusste, wer da zu mir spricht und sagt, das ist, weil du von mir getrennt bist. Und ich war geschockt auf der einen Seite und ich habe geweint wie ein kleiner Junge auf der anderen Seite. Ich bin dann 6 Wochen mitgegangen in diese sogenannte Bibelstunde jedes Mal, wenn ich dorthin gegangen bin, hat sich mir ein neuer Aspekt des Evangeliums eröffnet, gab es eine neue übernatürliche, es waren immer übernatürliche Begegnungen, sehr massiv. Aber ich will da nicht ins Detail gehen, das tut nichts zur Sache. So, und nach 6 Wochen kam dann der Punkt, ich muss das einfach so sagen, wie es geschehen ist. Es wäre töricht, das zurückzuhalten. Diese junge Frau hat mich am Abend von einer Begegnung nach Hause gebracht, waren noch ein paar andere Leute im Auto, ich war aber dann der Letzte und sie sagt zu mir, kann ich noch mit dir beten? Und ich sagte, klar, mach ruhig, tu dir nicht weh. So, und sie betet hier ihr kleines Gebet und in dem Augenblick, wo sie betet, spricht wiederum eine Stimme zu mir. Das war für mich damals nicht so selten, dass Stimmen zu mir gesprochen haben. Heutzutage würde man sagen, das ist ein Fall für die Nervenklinik und so weiter. Aber solche Stimmen können auch real sein. Sie können Einbildung sein, sie können von der Gehirnstörung herrühren und so weiter. Sie können auch real sein. So, spricht eine Stimme zu mir und sagt zu mir, du musst diese junge Frau töten, sonst wird sie dein Leben zerstören. Ich war ein friedlicher Hippie, Kriegsdienstverweigerer, kein Schläger und wäre das Letzte gewesen, was ich getan hätte. Und so habe ich einfach mich Kraft meines Willens entschieden, mitnichten werde ich diese Frau anrühren. Die war immer nett zu mir, immer freundlich und ich werde nichts tun. Die Stimme hat nochmal gesprochen, du musst diese Frau töten, sonst wird sie dein Leben zerstören. Kam dann etwas stärker, etwas massiver. So, und ich habe dann wieder einfach innerlich gesagt, nein, werde ich nicht tun. Und dann kam diese Stimme sehr massiv und ich sah in meinen Gedanken einen kleinen Film ablaufen. Und in diesem Film habe ich gesehen, wie ich praktisch rüberlang auf dem Beifahrersitz dieser jungen Frau das Genick breche, sie in ein nahegelegenes Waldstück fahre, sie dort vergrabe, dann zurückgehe nach Hause, so als wäre überhaupt nichts passiert. So ein kleiner Film dauert keine Sekunde. So, und dann, Herr Miller, ist etwas passiert, was für mich unvorstellbar bis dorthin gewesen ist. Ich konnte nämlich beobachten, wie sich meine Hände bewegen ohne mein Zutun. Ich war nicht mehr Herr meiner selbst. Und das erinnert mich heute an Gerichtsprotokolle oder an Gerichtssitzungen, wie man es dann so in der Zeitung liest, wo ein Vater vor Gericht steht. Er ist angeklagt, weil er seinen kleinen zweijährigen Buben in der Badewanne ersäuft hat. Und der Richter fragt ihn und dieser Vater sagt dann zum Richter, Herr Richter, glauben Sie es mir, es war wie wenn eine dunkle Wolke über mich kommt und ich habe meinen Sohn unter Wasser gedrückt, aber ich wusste gar nicht, was ich tat und ich kam erst wieder zu mir, als mein Junge aufgehört hat zu zappeln und dann war es auch schon zu spät, der Junge war tot. Und so war es bei mir auch in dieser Situation.
Wir kämpfen nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, oder?
So ist das.
Also das ist durchaus mit dieser Realität haben Sie Bekanntschaft gemacht.
Sehr massiv.
Ja.
Und auf meinem Weg, auf meinem spirituellen Erkenntnisweg kam eines Tages ein Punkt, also wo dieser Medizinmann praktisch vorgegeben hat, er sagte, in dieser unsichtbaren Welt unterwegs zu sein, ist ein sehr gefährliches Unterfangen, denn du kennst die nicht, so sagte er das zu dem Studenten. Und er sagte, du musst einen geistlichen Helfer bitten, dass er dir beisteht in dieser unsichtbaren Welt. Das wird dein Führer sein.
Das ist auch eine hochbrisante Geschichte. Wer ist denn dieser Führer und
exakt.
Helfer? Holler, da sind wir richtig auf ganz gefährlichem Terrain.
Und ich habe das dann getan.
Und Sie sind darauf eingegangen.
Ich bin darauf eingegangen. Und das war etwa 2 Jahre vor dieser Begegnung mit dieser jungen Frau.
Ja.
Ich habe praktisch gesagt, okay, ich habe einen Geist angerufen und ich habe ihn gebeten, dass er in mein Leben kommt und mich führt und mir diese unsichtbare Welt praktisch aufschließt.
Da waren Sie ja tief verstrickt sozusagen.
Richtig.
Dämonisches Geschehen.
Richtig. Und was ich eben nicht wusste, in mir war ein böser Geist. Das war für mich...
Den haben Sie reingelassen.
Exakt, den habe ich reingelassen in Unkenntnis und dennoch war er drin. Und der hat sich an dem Tag, wo ich mit dieser jungen Frau im Auto saß, hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Du musst diese junge Frau töten. So, und dann habe ich gemerkt, ich war nicht mehr Herr meiner selbst, sondern dieser Geist, der in mir war, hat mich beherrscht in einer Art und Weise, dass ich nicht mal mehr Gewalt über meinen Körper hatte.
Vorher hat er sie nur geistig beherrscht,
genau.
Jetzt hat er sie auch körperlich beherrscht.
Genau.
Also es ist kein,
das war
kein Spaziergang, wovon wir hier sprechen.
Absolut nicht.
Aber auch eine Realität, von der wir sprechen.
Eben eine Realität.
Wie ging es dann weiter?
Ich habe gesehen, wie meine Hände zu dem Hals von der jungen Frau gehen. Und sie war Gott sei Dank sehr, sehr bibelfest. Und sie hat gezittert wie das Kaninchen vor der Schlange, Augen weit aufgerissen. Sie war sicherlich, sie wusste, was jetzt auf sie zukommt.
Ja.
Und dennoch war sie geistlich so gut aufgestellt und so wach, dass sie mich fest angeschaut hat, zeigt auf mich und sagt, im Namen Jesus Christus von Nazareth, Satan, ich gebiete dir, fahr aus. Und was dann geschehen ist, Herr Miller, das ist schwer jemandem zu vermitteln, der mit so etwas noch nie zu tun hatte. Im nächsten Augenblick war ich außerhalb des Autos. Ich war nicht mehr im Auto. Wie das geschehen ist, weiß ich nicht. Und ich habe mich dann draußen übergeben, hat etwas gedauert. Und ich bin dann zurück zum Auto und diese junge Frau sagte zu mir, komm, ich nehme dich mit zu meinem Vater, der ist Ältester in der evangelischen Freikirche. Den haben wir dann nachts rausgeklingelt und sie hat ihm die ganze Geschichte erzählt mit mir. Und er sagte dann zu mir, weißt du, was du getan hast? Und ich sagte, nicht wirklich. Und er sagte zu mir, du hast einen Bund mit Satan gemacht. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube gar nicht, dass es Satan gibt. Hat er gesagt, es spielt keine Rolle. Du hast einen Bund mit Satan gemacht und du hast einen bösen Geist in dich hineingelassen. Jetzt schlaf dich erstmal aus, iss was und morgen sprechen wir weiter. Sie haben mit mir gebetet, ich habe geschlafen. Am nächsten Tag haben sie mich mitgenommen zu einer Bibelstunde dort in der Kirche. Und dann relativ am Anfang dieser Bibelstunde hat sich dann der Vater von dieser jungen Dame hat sich dann an mich gewendet und hat gesagt, ich soll dir ein Wort von Gott weitergeben. Gott sagt zu dir, ich lege vor dich hin Segen und Fluch, Leben und Tod. Und der Herr sagt zu dir, wem willst du dienen? Mir oder der Magie? Und dann sagte ich, ich will Jesus dienen. Dann sagte er, gut, dann sag dich los von den Geistern, mit denen du dich verbündet hast und bekenne deine Sünden vor Gott. Dann bin ich auf meine Knie gegangen, Herr Miller, und habe angefangen, meine Sünden zu bekennen. Das waren nicht wenige. Und dann habe ich mich losgesagt von dem Geist, den ich in mein Leben gerufen hatte. Und in dem Augenblick, wo ich das getan habe, habe ich gemerkt, wie eine riesige Last von mir gegangen ist. Und der Vater dieser jungen Frau schaut mich an und sagt zu mir, jetzt sehe ich, dass dein Herz leer und frei ist. Möchtest du, dass Jesus in dir Wohnung macht?
Also, dass das dunkle Loch gefüllt wird mit Licht?
Ganz genau. Und ich hatte ja schon mal vorher gebetet, ja. Jesus, bitte komm in mein Herz. Es ist gar nichts passiert, ganz einfach, weil da schon jemand drin war.
Verstehe.
Und der musste erst raus. Und Jesus beschreibt es ja an verschiedenen Gelegenheiten im Matthäusevangelium, wenn der böse Geist von einem Menschen ausgefahren ist, dann ist das Haus leer und gereinigt und so weiter. So.
Aber Vorsicht, da können mehr wieder einziehen, wenn man.
Genau, das ist der Punkt.
Ja.
Und ich wusste ja um böse Geister. Also ich wusste um die Geisterwelt, sagen wir es mal so, vorher durch mein Leben. Aber ich wusste nicht, dass es in der Geisterwelt ein Reich der Finsternis und ein Reich des Lichts gibt. Das war für mich in dem Augenblick dann die Offenbarung, als mir Jesus begegnet ist, dann plötzlich habe ich gesehen, hier gibt es einen Kampf, hier gibt es einen Konflikt und du hast die Möglichkeit als Mensch, weil du ja, wir sind ja Geist, Seele und Leib, so beschreibt es die Bibel, 1. Thessalonicher 5,23 zum Beispiel so, aber da habe ich gesehen, ich als Geist, als geistliches Wesen, ich habe die Möglichkeit, mit der unsichtbaren Welt in Kontakt zu treten, aber als geistlich toter Mensch, als Mensch, der getrennt ist von Gott, werde ich mit Gott nicht in Verbindung treten können, sondern ich werde mit der Finsternis in Verbindung sein, in dem Augenblick, wo ich mich der spirituellen Welt gegenüber öffne. Und das war das, was mir passiert ist. Und dann sagt der Mann zu mir, so, jetzt sehe ich, dass dein Herz frei ist und leer ist, möchtest du, dass Jesus in dir Wohnung macht? Und ich sagte, ja, bitte, ich möchte auf jeden Fall.
Sofort.
Ja, und dann haben wir gebetet, Jesus, bitte komm in mein Herz, ich will, dass du der Herr bist von meinem Leben. So, ich habe das mit Haut und Haar, mit Leib und Seele gespürt, dass Jesus in mir Wohnung gemacht hat. Ich habe gedacht, ich wiege 2 Kilo, ich heb jetzt gleich ab. Es war so gigantisch. Ich weiß euch, ich bin nach Hause und vorher bin ich noch zu einer Freundin gegangen, die auch in der Wohngemeinschaft dort gelebt hat. Und ich sagte zu ihr, mein Leben hier ist zu Ende in der Wohngemeinschaft, schneid mir die Haare ab. Sie hat gesagt, du spinnst, deine schönen Haare. Und habe gesagt, schneid mir die Haare ab. Und sie hat dann so eine Küchenschere genommen, hat mir die Haare abgeschnitten. Das war noch am gleichen Tag. Hat mir die Haare abgeschnitten. Ich bin nach Hause zu meinen Eltern, habe dort geklingelt, meine Mutter macht die Tür auf, sieht mich in der Tür stehen, sieht meine abgeschnittenen Haare und sagt dann zu mir, Bub, warst du im Gefängnis? Und ich sagte, Mutter, nee, ich war nicht im Gefängnis. Und sie schaut mich an und ich sage zu ihr, mir ist Jesus begegnet. Und da sagt sie, ich sehe es an deinen Augen, dir ist Jesus begegnet. Und dann hat sie das Weinen angefangen. Da sagt sie, weißt du, an dem Tag, wo ich dich zur Autobahn gefahren habe, wo du ausgewandert bist aus Deutschland, von dem Tag an habe ich jeden Tag für dich gebetet. Ich habe gesagt, Mutter, deine Gebete wurden erhört, mir ist Jesus begegnet. Ich bin ein neuer Mensch. Und von dem Tag an hat sich mein Leben völlig, ich kam auf eine völlig neue Spur. Also wie erkennt jemand seine Berufung? Ich glaube zum ersten Mal, dass wir überhaupt uns Gedanken machen darum, dass wir sagen, dieses Hier und Jetzt, das ist nicht alles. Und jeder Mensch weiß das im tiefsten Innersten seines Herzens, dass das nicht alles ist. Jeder von uns hat diese Sehnsucht. Jeder kleine Junge weiß, dass er zu was Besonderem geboren ist. Er möchte nicht irgendwie, was weiß ich, Polizist untersten Dienstgrades sein. Nein,
sondern ich will Räuberhauptmann werden.
Räuberhauptmann
will er werden. Kommissar.
Oder Haupt, genau, richtig so etwas. Oder er will Astronaut werden. Also keiner will Dampfwalzenfahrer werden. Oder wie soll man sagen, oder Gärtner oder nein.
Ich will Chef des Gärtnerbetriebs werden.
Und ja, wenn schon dann so. Ja. Also wie Mädchen, sie möchten Prinzessin werden, sie möchten nicht die oberste Magd im Haushalt des Königs sein oder die Oberköchin. Wir alle wissen, dass wir zu etwas Besonderem berufen sind. Da hakt ja auch Jesus ein, auch wo er seine Jünger beruft. Das waren alles ganz normale Menschen. Aber das Interessante, Herr Miller, wenn ich mir diese 12 Jünger anschaue, die Jesus berufen hat, da müsste man sich ja fragen, na, das waren aber Kerle, mein Lieber. Also, dass die gut genug waren für Jesus, dass er sie gebraucht, die wurden ja später Apostel, ach du liebe Zeit. Und das so weit werde ich ganz sicher nie kommen. Wenn wir uns die Jungs mal ganz genau angucken, dann werden wir sehen, die haben alle ihr Hemd vorne zugemacht. Die mussten sich alle die Nase mit auch putzen, so wie wir. Das waren ganz normale, fehlerhafte Menschen. Keiner hatte was Besonderes vorzuweisen. Das Einzige, was sie, das hat mich interessiert. Was hat sie qualifiziert? Warum hat Jesus diese 12 erwählt? Sie hatten keine politischen Verbindungen, sie waren nicht auf der theologischen Hochschule in Jerusalem gewesen, die es noch gar nicht gab, sie waren nicht besonders reich, nichts von all dem, sie hatten nicht mal einen besonders guten Charakter, die haben sich noch bis zum letzten Tag vor seiner Himmelfahrt, haben sie sich immer noch gestritten, wer der Höchste sei und was nicht alles und so weiter so. Also die hatten nichts, was sie menschlich irgendwie besonders heraushebt. Das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist dieses eine. In dem Augenblick, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach, stehen sie alle auf und gehen. Alle. Durch die Bank. Keiner, der irgendwie erstmal diskutiert oder zurückbleibt.
Ich muss erst noch und.
Ja, richtig, so weiter. Solche gab's auch, die gesagt haben, ich muss erst noch und so weiter. Wir wissen, die waren nicht unter den 12, sondern sie stehen. Und das ist die Bereitschaft, und das zeigt, wie ich auch innerlich sortiert bin und so weiter. Blubber ich in meinem Leben so dahin und so weiter. Und das ist eben alles, was ich kenne. Und dann geht's eben immer so weiter. Und ich werde 10, 20, 40, 50, 80 und dann bin ich eventuell schon mausetot. Oder folge ich diesen, da ist so ein Funke in meinem Herzen, da ist ein Sehnen in meinem Herzen. Folge ich diesem Sehnen, diesem Ruf Gottes, der schon längst ergangen ist in alle Welt. Und Weihnachten ist ja genau das Fest, wo wir von diesem Ruf hören.
Jetzt spricht ja Jesus, es gibt da ein ganz heftiges Wort von ihm. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Ich glaube, Gleichnis vom Hochzeitsmahl.
Ja.
Da stolpern, also ich zumindest, stolper darüber, ja holla, bin ich denn auserwählt? Bin ich gut genug?
Ja, und so sieht's ja aus bei den Aposteln. Das sind die Auserwählten. Ja. Also,
wie kann ich denn das sehen? Ich meine, wenn Jesus das sagt, wo ist,
Gibt es dann Unterschied zwischen ich berufen sein und auserwählt sein? Gibt es besonders Berufene, die dann die Auserwählten sind und dann die unteren Chargen, ja, die Normalberufenen?
Die Superchristen dann, ne? So, oder die beruflich dann im Reich Gottes, also die Priester, die Pastoren, also,
hauptberufliche
genau,
Berufene.
Genau, richtig, ja. Das sind vielleicht dann die Auserwählten. Also diese Vorstellungen sind auf jeden Fall da. Auch es ist ja oft so diese verwegene Vorstellung, Gott wäre mit dem einen Menschen mehr als mit dem anderen. Mhm. Ich nehme dann noch mal ganz kurz den Mose dazu, wo in dem Augenblick, wo Mose stirbt, der Führer Israels, der Mann Gottes, mit dem Gott gesprochen hat, von Angesicht zu Angesicht, wer kann ihm jemals das Wasser reichen? Gott hat durch ihn Zeichen und Wunder gewirkt, den Pharao in Boden gestampft und also der Mose unerreichbar praktisch. Und es ist interessant, wie Gott mit dieser Situation umgeht. Josua steht da, ich glaube, ihm schlottern die Knie vor der Aufgabe, die da vor ihm liegt, jetzt das Volk Israels zu führen. Und dann sagt Gott zu Josua in Josua Kapitel 1, Vers 1, mein Knecht Moses ist tot. Ich kann mir vorstellen, der Josua sagt, danke, Herr, habe ich noch gar nicht gemerkt. So, er setzt ihn vor vollendete Tatsachen, mein Knecht Mose ist tot, so bitte jetzt steig ein in die Realität. Und dann sagt er zu ihm, so wie ich mit Mose gewesen bin, will ich mit dir sein. Gott verändert sich nicht von Person zu Person.
Er ist immer der Gleiche.
Er ist immer der Gleiche. Wir alle haben den gleichen Zugang zu ihm. Jetzt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Paulus spricht an mehreren Stellen im Korintherbrief, im Römerbrief, im Timotheusbrief darüber. Er sagt zum Beispiel von sich, Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. So, wir sind berufen als Heilige, wir sind berufen als Kinder Gottes. Das ist das Höchste, was wir jetzt werden können, dass wir Kinder Gottes sind. Schreibt auch der Johannes drüber, siehe, wir sind Kinder Gottes. Was wir sein werden, es wird sich praktisch noch rausstellen, sagt an einer Stelle, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das, wozu Gott uns gerufen hat, in diese Gemeinschaft. Das ist der Eingang in das übernatürliche Leben.
Das ist genau das, was Sie vorhin sagten, dass bei Ihrem Erlebnis Sie feststellten, ich bin nicht in Gemeinschaft mit Gott, ich bin getrennt.
Ich bin getrennt von Gott.
Okay.
So,
okay.
Jetzt ist also dieses Berufen, wir kommen hinein in Gott, wir wohnen in Gott und Gott wohnt in uns und wir treten ein in das Reich Gottes. Praktisch, das ist diese Schatzkammer mit unermesslichen Reichtümern, die sich in dem Augenblick aufschließt. Denn Jesus sagt ja irgendwo in Johannes 3, niemand kann das Reich Gottes sehen, es sei denn, er werde von Neuem geboren. Die Identität, über die wir gesprochen haben, so Jesus wohnt in meinem Herzen. In dem Augenblick ist mein menschlicher Geist vom Geist Gottes erfüllt. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, heißt im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. So, erwählt und berufen. Jesus sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das zeigt uns, bei der Erwählung geht es uns nicht darum, dass wir jetzt in einen elitären Status erhoben werden. Also hier die Berufenen, das Fußvolk, und dann die Erwählten, praktisch, das sind die, die über das Fußvolk herrschen. Ganz im Gegenteil, Jesus zeigt uns, worum es bei der Erwählung geht, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Die Erwählung hat nur einen Zweck, nämlich uns abzusondern für die Absichten und Pläne Gottes.
Absonderung, Heiligung.
Ist gleich Heiligung. Deshalb viele sind berufen und wenige sind auserwählt, weil so wenige sich absondern lassen für die Absichten Gottes. Ja, sie nehmen dann vielleicht noch an, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Ja, Jesus ist von den Toten auferstanden. Sie nehmen diese Wahrheiten aus der Bibel an. Sie sagen, Jesus, ich glaube, du bist mein Herr. Und sie sind in dem Sinn dann auch Christen geworden. Aber ihr Leben, in ihrem Leben nehmen sie niemals die Berufung an, zu der Gott sie eigentlich berufen hat. Das heißt, diese Auserwählung, das heißt, dieses Leben im Reich Gottes, wo sie das ausrichten könnten, wozu sie eigentlich berufen sind, das nehmen sie nicht an. Sie folgen ihrer ganz normalen, natürlichen Identität und leben ein Leben wie jeder andere Mensch auch, nur dass sie eben am Sonntag auch noch in die Kirche gehen.
Jesus sagt ja selber, werdet vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Ich meine, Jesus setzt da die Latte sehr hoch, aber wenn ich das so richtig verstehen darf, er würde sie nicht so hoch setzen, wenn er nicht dieses Potenzial in uns sähe.
Ganz genau. Und auch, weil er natürlich weiß, wir sind keine self-made Christians, also keine do-it-yourself und so weiter. Wir machen uns nicht selbst zu guten Menschen oder zu guten Christen, indem wir fromme Leistungen vollbringen, sondern wir sind doch Kinder Gottes dadurch geworden, dass Jesus in uns Wohnung gemacht hat. Ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir auftut, bei dem will ich einziehen und Wohnung machen. Mein Vater und ich, wir werden mit ihm Mahl halten. So, wenn Jesus in mir wohnt, so in dem Augenblick habe ich das ewige Leben. In dem Augenblick bin ich ein Kind Gottes geworden. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. So, mehr als in dem Augenblick qualifiziere ich für den Himmel. Und mehr als für den Himmel qualifizieren, das geht nicht. Das aber geschieht durch das Werk Gottes und nicht durch mein Werk. Ich kann nur Ja sagen zu der Gnade, die Gott uns anbietet in Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Herr Grewe, wer jetzt Hunger hat und sagt, ja, das will ich auch, ich will auch dieses Auserwähltsein annehmen. Ich will sagen, jawohl, ich will in diese Heiligung eintreten. Ich möchte mich bereitstellen, mich absondern lassen im Dienst. Was muss derjenige tun?
Römer Kapitel 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, das ist Jesus, wird nicht zugrunde gehen. Denn jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Rufen Sie den Namen Jesus an.
Sagt Pastor Ardo Grewe, Männer mit Meinung, der Mann ist ein Berufener, berufen oder getrieben, was bewegt dich? Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott und nehmen Sie die Herausforderung an.